Bevor ich anfange, will ich noch mal kurz beten und dann starten wir auch direkt rein. Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt hier stehen darf, dass du mich benutzen willst. Ich danke dir, dass wieder Freitag ist, dass wir aus deinem Wort hören dürfen. Schenk doch, dass meine Gedanken einfach zur Seite gehen und sprich einfach durch mich. Lass meine Gedanken hier rauskommen und sprich auch zu uns. Öffne unsere Herzen. Amen. Genau, ihr könnt schon mal, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine ausgeteilt bekommt, Johannes Kapitel 13 aufschlagen. Während ihr das macht, gebe ich euch einen kleinen Rückblick, eine zeitliche Einordnung, wo wir uns gerade befinden, weil die letzten Kapitel sind ja mit relativ großen Abständen immer gepredigt worden. Einfach nochmal, um einen kleinen Überblick zu bekommen, wo wir uns gerade befinden, will ich euch einen kleinen Rückblick geben. Wir sind jetzt heute quasi an dem Donnerstag vor dem Passafest oder am Freitag, das kann man nicht genau sagen. Und den Sonntag zuvor ist Jesus königlich in Jerusalem empfangen worden. Er ist auf einem Esel eingeritten, die Leute haben ihm Palmzweige hingelegt, deswegen heißt es ja auch Palmsonntag. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, der Chris O. hat da im Februar drüber gepredigt. Und wer sonntags öfter kommt, hat auch am Palmsonntag, wo wir den feiern, da sicherlich die Predigt mitbekommen, wo der Hermann mit den Ästen reingekommen ist. Ändert sich jemand daran vielleicht von euch? Ja, nice. Ihr habt sicherlich jetzt aufgeschlagen. Deswegen will ich jetzt einmal lesen. Wir lesen von Johannes Kapitel 13, Vers 1 bis 20. Ich lese aus der NGÜ-Übersetzung. Ich höre noch, ihr blättert noch. Egal. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße,« erklärte Petrus. Jesus entgegnete, »Wenn ich sie nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit dir.« Da rief Petrus, »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasch mir auch Hände und den Kopf.« Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. »Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch?« fragte er sie. »Ihr nennt mich Herr und Meister, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich rede nicht von euch allen. Ich kenne die, die ich erwählt habe, aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss ich erfüllen. Der, mit dem ich das Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Ich sage euch das schon jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, an mich als den glaubt, der ich bin. Ich versichere euch, wer aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt mich auf, der mich gesandt hat. Ja, wir lesen jetzt, dass Jesus wusste, dass seine Stunde bald gekommen war. Das Passafest steht kurz bevor. Das heißt, Jesus wird mit Sicherheit in den nächsten 24 Stunden gekreuzigt. Das wird in dem Text nicht direkt erwähnt, aber vielleicht habt ihr gemerkt, es wirft schon einen Schatten auf Jesu Handeln und Reden. Bis jetzt konnte Jesus eine gewisse Immunität genießen, aber jetzt weiß er, seine Stunde wird bald kommen. Jetzt weiß er, es ist bald soweit. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus nervös war. Wir lesen ja auch später, als er dann im Garten Gethsemane war, dass er Schweißperlen so groß wie Blutstropfen geschwitzt hat. Er weiß genau, dass kein Weg am Kreuz zurück vorbeiführt. Seine Stunde ist gekommen, seine Stunde für das Kreuz. Er wird die Welt verlassen und zum Vater zurückkehren und das durch das Kreuz. Und er sagt auch, er liebte die Seinen bis ans Ende, das heißt auch bis ans Kreuz. Ja, und damit daran knüpfe ich direkt an, er liebte nämlich die Seinen, es waren seine Freunde. Er hat jahrelang sie gelehrt, geführt, sie beschützt, mit ihnen gechillt und er hat sie auserwählt und wird sie auch bald mit seinem Blut erkaufen, wie uns alle. Sie haben nicht einfach nur zu ihm gehört, es waren seine engsten Freunde hier. Auch Judas hat er geliebt, obwohl er wusste, Judas wird ihn verraten. Genau, wir lesen, der Teufel hat nun Judas den Willen gegeben, Jesus zu verraten. Aber Jesus weiß, er hat alle Macht von Gott bekommen. Es war jetzt nicht so, dass er einfach selbst irgendwie gerade auf die Idee gekommen ist in dem Moment, sondern das wusste er lange vor seinem öffentlichen Auftreten. In Johannes 3, Vers 35 spricht er davon, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Vor allem in der Situation jetzt war das besonders wichtig. Und zwar erstens, weil Jesus bald gekreuzigt werden sollte und den geballten Zorn Gottes für die ganzen Sünden, die wir gemacht haben, ertragen sollte. David Guzik schreibt, Jesus went into this situation as a victor, not as a victim. Also weil er das wusste, konnte er in die Situation vorab als Sieger reingehen und nicht als Opfer. Er wusste, er wird siegreich hervorgehen. Aber weil der Vater ihm alles in die Hand gegeben hat, hätte er jederzeit zurückziehen können. Und zweitens wird Jesus sich jeden Moment vor seinen Jüngern erniedrigen und ihnen dienen, eine Sklavenarbeit an ihnen machen. Nicht aus Schwäche, sondern aus einer autoritären Position und gleichzeitig auch aus einer demütigen Position. Und das, weil der Vater alle Dinge in seine Hand gegeben hatte. Ja, er kam von Gott und wird zu ihm zurückkehren. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das ist wichtig, dass es da steht, weil es erklärt zu einem gewissen Grad die Symbolik der Fußwaschung. Viele oder generell die anderen Apostel erzählen nicht immer, warum Jesus eine bestimmte Sache getan hat. Aber Johannes macht das sehr oft. Vielleicht einfach, weil er ihn gefragt hat, warum machst du das, Herr? Das könnte vielleicht auch erklären, warum er sich selbst als Musterschüler gesehen hat. Er hat ja immer gesagt, wenn er von sich gesprochen hat, den Jesus besonders lieb hatte. Vielleicht hat er ihn einfach gefragt, Herr, warum machst du das? Und er hat das sehr begeistert geschrieben. Man merkt das, obwohl er das Jahre später erst das Evangelium geschrieben hat, merkt man trotzdem noch, es fühlt sich an, als hätte er eben das erst erlebt, so schreibt er das. Genau, ich lese nochmal Vers 4 bis 5. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Hand abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Vielleicht fällt es euch auf, Johannes schreibt hier immer, und dann, und dann, und dann. Das ist das, was ich eben meinte, dass er das sehr begeistert geschrieben hat. Und als Jesus dann ihnen die Füße waschen wollte, haben die Jünger sicherlich geguckt wie ein Auto, weil 3-4 Tage, nachdem Jesus in Jerusalem mit dem Esel eingeritten ist, wie ein König empfangen wurde, wo die Leute gerufen haben, Hosanna, und ihn ja, als König krönen wollten, übernimmt er jetzt auf einmal die Aufgabe von einem Sklaven. Und zwar nicht irgendeinem Sklaven, das war der niedrigste Sklave im Haushalt, der damals den Leuten die schmutzigen Füße zu waschen hatte. Damals ist man ja den ganzen Tag mit Sandalen rumgelaufen, und da war es sicherlich auch ein bisschen dreckiger als auf den Straßen jetzt. Deswegen waren die Füße bestimmt sehr dreckig. Ich stelle mir das immer so vor, so unter den Zehennägeln oder der ganze Dreck. Aber daran denkt Jesus in dem Moment nicht. Er denkt auch nicht an sein Leid, was ihn erwartet, oder an sich, dass er zu groß ist für diese Aufgabe, sondern er gibt sich ganz für seine Jünger hin. Er zeigt ihm, dass er sie wirklich bis zum Ende liebt. Vielleicht ist es uns grundsätzlich schwer vorzustellen, was die Fußwaschung bedeutet. Wie gesagt, es war der Job des niedrigsten Dieners im Hauses, des Hauses. Und in der jüdischen Tradition war es vor allem so, ein Rabbi durfte von seinen Schülern, also Rabbi waren ja damals die Lehrer, die jüdischen Lehrer, und der durfte von seinen Jüngern oder seinen Schülern nicht verlangen, dass sie ihm die Füße waschen. Das heißt, es kam gar nicht erst in die Diskussion, dass er ihnen die Füße waschen würde. Das war eigentlich unvorstellbar für die Juden damals. Aber Jesus weiß, wenn er jetzt irgendwas ihnen über Demut erzählen würde, würde es nicht so stark wirken, wie wenn er ihnen wirklich Demut zeigt. Und deswegen wäscht er ihnen jetzt die Füße. Und er zeigt ihnen nicht weder demonstrativ, dass er einfach einen Jünger ruft und sagt, ich wasche dir jetzt die Füße und das war's. Und er zeigt es ihnen auch nicht, einfach damit sie sehen, wie toll demütig er ist. Ich hatte überlegt, ob ich jemandem hier vielleicht die Füße wasche, aber dann habe ich mir gedacht, dann ist das ja genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Dann hätte ich nur gezeigt, wie toll ich bin, einem die Füße gewaschen und es hätte am Ende gar nichts gebracht. Aber daneben, wie er ihnen zeigt, dass es, wie sie Demut leben sollen, zeigt ihnen vor allem eine wunderschöne Geschichte. Ich habe das ein bisschen gegenübergestellt, was er jetzt beim Abendmahl macht oder beim Fußwaschen generell, dieser Ablauf mit dem, was Jesus generell im Großen und Ganzen für uns getan hat. Er steht vom Abendessen auf, einem Ort der Ruhe und Behaglichkeit. Jetzt da gegenübergestellt, er steht von seinem Thron im Himmel auf, einem Ort der Ruhe und Behaglichkeit. Jesus legt seine Kleider ab, indem er seine Bedeckung ablegt. Jesus legt seine Herrlichkeit ab, indem er seine himmlische Bedeckung ablegt. Jesus nahm ein Handtuch und band es sich um, bereit, um zu arbeiten. Jesus nahm die Gestalt eines Dieners an und er kam, bereit, um zu arbeiten. Jesus goss Wasser in eine Schüssel, bereit, um zu reinigen. Jesus vergoss sein Blut am Kreuz, um uns von Sünde und Schuld zu reinigen. Jesus setzte sich wieder hin, nachdem er die Füße gewaschen hatte, gereinigt hatte. Jesus setzte sich zur Rechten des Vaters nieder, nachdem er uns gereinigt hatte. Da könnt ihr jetzt mal Philipper 2 aufschlagen. Da geht es quasi genau darum. Da wird genau das gezeigt. Philipper 2, Abvers 5. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Ja, ihr seht vielleicht, da sind sehr viele Ähnlichkeiten. Er war bei Gott, genauso wie Gott, legt alles ab, wird einem Sklaven gleich, macht eine Sklavenarbeit und geht dann sogar noch tiefer und stirbt diesen Verbrechertod am Kreuz. Und dann setzt er sich wieder zurück zur Rechten des Vaters und wird erhöht. Jesus steht jetzt also vom Tisch auf, zieht sein Obergewand, also wie wir jetzt gerade gehört haben, seine Herrlichkeit, aus und bindet sich ein leinenes Tuch um. Das leinene Tuch war übrigens die Kleidung von einem Sklaven. Also er nimmt diese Gestalt eines Dieners an und beginnt mit eben dieser Sklavenarbeit. Als er dann zu Petrus kommt, sagt er, wait a minute, du willst nur meine Füße waschen? So ein bisschen wie bei Johannes, als er ihn taufen wollte. Johannes sagt ja auch, du willst mich taufen, ich soll dich taufen, eigentlich müsstest du mich taufen. Und Jesus antwortet, wart's ab, Petrus, verstehst du noch. Aber wie Petrus dann so ist, sagt er, nie und nimmer wäschst du mir die Füße, Petrus. Und dann in Vers 8 bis 9 antwortet Jesus dann zu ihm, Vers 8b, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch Hände und Kopf. Ich mag ja Petrus. Er hat nicht mal die Hälfte verstanden von dem, was Jesus gerade gesagt hat und ist sofort, ja, go for it. Nice, lass richtig sein, was richtig ist. Wasch meinen ganzen Körper. Aber in Vers 10 sagt Jesus dann, wer gebadet ist, muss nicht nochmal gewaschen werden. Bei den Römern, die haben ja diese Thermen gehabt und da war es so, da hat man dann so 2-3 Stunden drin gesessen, gebadet, sich auch gereinigt und auf dem Weg zum Kleiderraum war es nicht so sauber wie heute in Schwimmbädern. Das heißt, die Füße sind wieder schmutzig geworden auf dem Weg zum Kleiderraum. Und weil man dann nicht mit dreckigen Füßen in die Sandalen schlüpfen wollte, hat man sie sich nochmal gewaschen im Umkleideraum. Aber es hätte ja keinen Sinn gemacht, sich nochmal den ganzen Körper zu waschen, weil man hat ja gerade eben erst gebadet. So ist das quasi auch bei uns. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du schon gewaschen. Weil Jesus ist, als er am Kreuz hing, für deine und meine Sünden gestorben. Als er gestorben ist, kam ein Römer mit einem Speer und hat ihm in die Seite gestochen. Und aus der Seite kam Blut und Wasser raus. In der Theologie verwendet man da das Blut oft mit dem Bild als Bezahlungsmittel für unsere Schuld. Da könnt ihr einmal 1. Petrus 1 aufschlagen. Das steht in 1. Petrus 1, Vers 18. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines rein makellosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Und das Wasser steht dabei für diese Reinigung. Mit dem Wasser wurden wir gereinigt, damit wir unbefleckt in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Wir sind also schon gebadet. Unser Körper ist schon sauber. Aber wir haben die Therme, die jetzt in dem Sinne für unsere Welt steht, noch nicht verlassen. Und unsere Füße werden auf dem Weg noch oft schmutzig. Und Chuck Smith sagt, die können wir zum Beispiel waschen, indem wir sonntags zur Gemeinde gehen. Jetzt dürfen wir uns nicht vorstellen, dass Chuck Smith, wie bei Jesus Revolution, übrigens ein sehr guter Film, könnt ihr auf Netflix gucken, vor der Gemeinde sitzt und euch die Füße wäscht, sondern es ist eine geistliche Reinigung. Von dem Dreck, den wir in der Woche oder in den Wochen zuvor an unseren Füßen gesammelt haben. Zum Beispiel, wenn du in der Schule oder auf der Arbeit bist und da Leute lästern oder ein schmutziges Mundwerk haben und du vielleicht, wie ich manchmal, anfängst, das zu übernehmen, auch auf einmal so redest wie die, so denkst wie die Leute, die das halt machen, dann hast du vielleicht schon mal sowas in der Richtung gedacht oder gebetet wie, Herr, wasch doch meinen Mund aus oder meine Ohren, was auch immer. Aber in Johannes 15, Vers 3 sagt Jesus, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das heißt, wir können unsere Füße zum Beispiel reinigen, indem wir Zeit in Gottes Wort verbringen. Vor allem reinigt uns Buße tun. Wir dürfen das Wort nicht nur einfach lesen, sondern müssen auch verstehen, was es sagt. Wir müssen Buße tun und Jesus unsere Sünden geben, dass er sie vergibt. Wir sind zwar schon gewaschen, aber wie gesagt, die Füße werden immer wieder schmutzig und ihr wollt bestimmt nicht mit schmutzigen Füßen in eure Schuhe reingehen. Vers 12. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ja, wir kommen jetzt nochmal auf diesen Punkt von der Demut zurück, was ich eben schon angesprochen habe, die Jesus ihnen beibringen wollte. Er fragt sie erstmal, ob sie wissen, was er jetzt gerade gemacht hat. Jetzt könnte man erwarten, so ein Petrus sagt, ja, hast uns die Füße gewaschen. Aber Jesus sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr tut es zu Recht, denn ich bin es. Und dann in Vers 14, hatte ich eben schon gelesen, aber ich lese es gerade nochmal. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich habe erst gedacht, das ist ein bisschen verwirrend, aber eigentlich ist es ganz einfach. Vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen komisch gedacht. Aber im Prinzip sagt er, dass er, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen ist, um den Jüngern nicht nur um den Jüngern die Füße zu waschen, aber er wäscht den Jüngern die Füße. Der Sohn Gottes, der Sohn des Königs, der König sein wird. Und er sagt ihnen, wir sollen diesen Dienst auch bei anderen tun. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, warum soll ich jetzt meinen Kollegen die Füße waschen? Es gibt tatsächlich Gemeinden, die diesen Dienst tun, die Leuten sonntags die Füße waschen, aber das meint Jesus hier nicht. Das ist auch im Prinzip der Hauptgrund, warum ich mich dagegen entschieden habe, hier Leuten die Füße zu waschen, obwohl jemandem jetzt die Füße zu waschen nicht falsch ist. Aber es ist sicherlich auch ein bisschen komisch, wenn jetzt hier jemand zu euch kommt und euch so mit den Händen die nackten Füße wäscht. Und für den, der sie wäscht, ist es auch ein bisschen eklig. Aber wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo Dienern oder Hausangestellte, Sklaven den Leuten die Füße waschen. Und auch nicht in einer Zeit, wo wir mit Sandalen durch die Stadt laufen und ständig schmutzige Füße haben oder auf dem Weg aus der Therme raus dreckige Füße bekommen, dass wir sie nochmal waschen müssen, bevor wir unsere Schuhe anziehen. Worum es Jesus eigentlich geht, ist, dass wir uns nicht zu schade sein sollen für den Dienst. Es geht ihm darum, seinen Mitmenschen, unseren Mitmenschen zu dienen. Wir können das also eher erfüllen, indem wir den Rasen von unseren Nachbarn mähen, bei Oma und Opa das Handy einrichten oder einen WLAN-Router, die Wäsche von unseren Eltern machen, in der Jugend spülen, saugen, aufräumen helfen und so weiter. Der Sinn davon ist auch mal, sich auf langweilige, banale Aufgaben einzulassen und nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben. Ich muss da selbst manchmal an mir arbeiten. Ich habe auch nicht immer Bock, solche Aufgaben zu machen. Ich habe auch nicht immer Bock, zu saugen und zu spülen. Zum Beispiel vor 2 Wochen sollte ich saugen. Habe ich auch noch ein bisschen Diskussionen gemacht. Aber die Woche danach sollte ich wieder saugen. Habe ich aber nicht gemacht. Da war ich mir dann zu gut dafür. 2-mal hintereinander saugen. Nee, das kann jemand anderes machen. Das war jetzt eher ein kleines Beispiel, aber in der Bibel lesen wir, dass wer im Kleinen treu ist, es auch im Großen sein wird. Und man bekommt auch nur große Aufgaben, wenn man auch im Kleinen treu ist. Wir sollten aber immer bedenken, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich nicht zu schade war, noch kurz vor seiner Kreuzigung, 24 Stunden, dann in den nächsten 24 Stunden kommt alles Schlag auf Schlag. Er wird festgenommen, verhört, geschlagen, gekreuzigt. Aber Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Dann können wir vielleicht auch mal einen kleinen Dienst tun, oder? Wir machen das ja nicht einfach so für uns oder für die Laura, die in der Küche ist, oder für wen auch immer, sondern wir machen das für Jesus. Jesus, der für dich ans Kreuz gegangen ist, der für dich gestorben ist und ja, deine Sünden getragen hat. Damit du weiß wie Schnee gewaschen werden kannst, damit wir weiß wie Schnee gewaschen werden können. Denk mal drüber nach. Kannst du vielleicht einen kleinen Dienst für Jesus machen? Mal die Wäsche waschen? Mal Reifen wechseln? Oder kannst du das nur, wenn du dazu gezwungen wirst, von deinen Eltern oder bezahlt wirst dafür? Oder kannst du das für deine Großeltern, die das selbst nicht mehr können, auch mal kostenlos machen? Einfach mal, weil du sie liebst. Wenn du das machst, pfuschst du oder gibst du da dein Bestes? Ich persönlich pfusch gerne mal, mach gerne mal so dünn drüber. Zum Beispiel letzten Sommer bei Summer of Service sollte ich Klos putzen. Oder zumindest das Bad. Und da wurde dann, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, auf jeden Fall hat einer gesagt, stell dir vor, du putzt die Toilette für Jesus, als würde Jesus da gleich aufs Klo gehen. Würdest du dann dein Bestes geben? Ich glaube schon. Und ich glaube, selbst wenn da noch ein Fleck ist, wird Jesus nicht da stehen und sagen, komm mal her, da ist noch ein Fleck. Da sind noch ein paar Spuren. Ich glaube, wenn du dein Bestes gibst und dann Fehler machst, dann wird dir das Jesus definitiv nicht übel nehmen. Ich bin selbst nicht perfekt, könnte vielleicht so aussehen, aber ich arbeite dran. Niklas und Jana, ihr könnt vielleicht schon nach vorne kommen. Ich habe gedacht, das können wir heute mal üben. Ich habe eine kleine Challenge für euch. Erstmal kann sich jeder mal überlegen, wo kannst... Ja, für euch alle. Für mich auch. Vielleicht kann sich jeder erstmal überlegen, wo kann ich die Woche jemandem dienen? Und dann nehme ich der Leonie ein bisschen was von ihrem Job weg gleich. Ich glaube nämlich, dass wir heute 3 Leute zum Spülen finden, die nicht von einem Mitarbeiter gezwungen werden, weil die Unsinn gemacht haben oder so. Und auch nicht jemand, der sich der da keinen Bock drauf hat. Aber vielleicht ist jemand, der hier freiwillig heute spülen will. Obwohl, vielleicht könnt ihr auch mal spülen, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Ich habe selbst keinen Bock darauf, aber ich mache mal den Anfang. Zwei Leute noch. Zwei Leute, die spülen wollen. Boah, das sind gerade viele auf einmal. Streitet euch drum. Ja, Samu, bist du? Wer hat sich noch gemeldet? Noah. Nein, du musst ja schon saugen. Nina? Nice, okay. Finde ich cool. Weiß ich nicht genau. Mila und... Die sind gerade hier tatsächlich nicht drin. Genau. Genau. Ich bete noch zum Abschluss. Und ja. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass du unsere Schuld getragen hast, dass du uns weiß wie Schnee wäscht mit deinem Blut. Herr, ich danke dir, dass du dir nicht zu schade warst, hierher zu kommen für uns. Und ich will dich auch bitten, dass wir uns nicht immer zu schade sind für irgendwas. Jemandem zu helfen, irgendwas zu arbeiten. Ich will dich bitten, hilf uns, demütig zu werden und dass wir auch mal einen Dienst tun können. Ja, Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich bitte dich, segne den weiteren Abend noch. Amen.